Gestern war die Abschlussfeier von Jemima und da war dann ein kleiner Junge, der war so 3-4 Jahre alt und er war so süß. Und dann hat er Eis verteilt in Sandkastenformen. Ja, da war Sand drin. Hat Eis verteilt, hat wirklich so, habe ich gedacht, Mensch, weißt du, so geistliche Sicht gehabt, das ist Eis. Und ich habe so die ganze Zeit gedacht, Mann, da ist Gnade Gottes auf diesem Jungen da. Da ist was von Gott da. Ich habe gedacht, Mensch. Und dann kam er so irgendwann auf mich zu und hat dann gesagt, du, der. Und dann sagt er, ich will das da haben. Und der Nathanael, der hatte so eine Vuvuzela gehabt. Kennt ihr die noch von der WM aus Brasilien? Diese. Und er hat damit getrötet und er sagte, hilf mir das zu bekommen. So, es war einfach für mich das zu bekommen, weil es ja mein Sohn war. Der das hatte und habe ich ihm weggenommen und da hat er da so reingemacht, dann hat er so getrötet, der kleine 3-4-jährige Junge, und habe ich gefragt, ich zeig dir, wie das geht, weißt du? Also, weißt du, und er, richtig Sound, ich so, wow, ne? Und dann hat er gesagt, komm, wir tröten jetzt gegen den Bösen, sag ich, das ist mein Sohn. Und er hat das so empfunden, weißt du, er stand da und trötet, hat gesagt, jetzt machen wir zurück, so, ne? Und er war so süß, und dann hat er gesagt, kannst du mir Bier geben? Sag ich, was willst du? Eine Bierapfelschorle. Weißt du, er hat gedacht, er trinkt Bier, Kinderbier, weißt du, so. Und ich dachte, ja, okay, dann sind wir in die Hütte gegangen da. Da war so ein, was heißt eine Hütte? Das war so wie so ein Imbissstand. Da konntest du reingehen und trinken holen. Und da habe ich ihm Apfelschorle gegeben, hat einen Becher gegeben und ich habe so einen Schluck eingegossen. Und er guckte mich an und sagte, mehr, ganz voll. Guck, deine Eltern sind nicht da, naja, gut. Und noch so halb voll, ne? Und dann guckt er mich an. Ganz voll. Mehr. Und ich sagte, okay, bei meinen eigenen Kindern, sowas macht man nicht bei den eigenen Kindern, weißt du? Aber bei anderen dann, Halleluja. Ich freue mich schon irgendwann mal, ne? Wenn ich mal Opa sein werde, ich glaube, das wird schlimm. So, ne? Aber das ist so herrlich, ne? Kannst ja nicht Nein sagen. Und mehr. Da war so 3/4, habe ich geguckt. Die Mutter, der Vater, keiner guckt. 3/4. Und er sagte, mehr, ganz voll. Und weißt du, wenn man mich das fragt, mehr und ganz voll, wie kann ich Nein sagen? Und so haben wir geguckt, bis zum Rand. So kurz vor Überlaufen. Ich habe so gedacht, ich hätte am liebsten überlaufend gemacht. Habe ich immer gedacht, das ist so vielleicht ein prophetisches Bild, aber ich glaube, wenn es auf die Finger läuft, vielleicht gibt es dann Ärger von den Eltern, weißt du, wenn dann alles läuft, weißt du, ja, das nicht, aber so, dann so. Und dann nahm er das und setzte an. Und ich habe es gedacht, wird er das schaffen, den ganzen Becher auszutrinken? Wird er das machen? So, dann hat er so ein Viertel getrunken. Stand er da. Dann habe ich gesagt, soll ich das für dich wegstellen? Ich stelle das hier hin und dann kannst du das nachher holen. Okay. Und ich habe mir so gedacht, weißt du, ist interessant, ne? Wir denken manchmal, haben so einen Becher in der Hand und sagen, gieß ein wenig ein, Herr, und das trinken wir dann. Und dieser Junge stand da und ich wusste, er wird das nicht ganz schaffen zu trinken. Aber weißt du, mein Herz war einfach, er soll es voll haben. Am liebsten überfließend, aber wenigstens voll. Und weißt du, ich habe so gedacht, weißt du, Gott sagt, er schenkt den Becher ein, dass er überfließt. Er ist nicht daran interessiert, dir ein wenig zu geben, dass du am Sonntag einfach gesättigt bist. Er will, dass es 24 Stunden überläuft. Die Woche überläuft. Überlaufend. Und weißt du, wenn wir heute Morgen so mit unserem Lebensbecher vor ihm stehen, was möchtest du, wie viel er eingießt? Und meinst du, der Vater ist so, dass er so ein bisschen, dann mal gucken, verkraftet das? Ist das gut? Ein bisschen mehr? Okay. Oder denkst du, der Vater sagt, es kommt auf uns drauf an, wie gefüllt wir sein können. Vielleicht denkst du, ja, aber Stefan, wie viel ist viel oder wie viel ist zu viel? Find's heraus. Wenn du merkst, dass es über die Hände fließt, dann Halleluja. Aber weißt du, er will überfließend geben. Das ist das, was er möchte, was er im Sinn hat. Überfließend. Am Freitag hatten wir Mitarbeitertreff gehabt, was sehr, sehr gut gewesen übrigens, ne? Sehr schön gewesen. Joi! Und dann habe ich kurz seinen Input gegeben und ein Ding war dabei, was ich damals immer gehört habe, was Leute gesagt haben, war, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Und ich habe das lange Zeit geglaubt. In der Bibel gibt es keine Bibelstelle, die besagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Aber wir Christen haben es uns so konform gemacht, dass er das ja sein soll. Er soll sich ja anpassen im Gottesdienst, er soll sich anpassen unserem Leben, er soll sich anpassen, wie wir leben. Er ist ein Gentleman. Aber wenn du die Bibel liest und schaust, was der Heilige Geist ist, ist er kein Gentleman. Und viele führen dann an, ja, weißt du, der Heilige Geist kam wie die Taube bei Jesus. Weißt du, Gentleman, like Gentleman, auf die Schulter. Ich liebe dieses Bild und das ist auch gut, dass der Heilige Geist gedämpft, das ist nicht gut, der Heilige Geist kann gedämpft werden, ausgelöscht werden und so weiter. Da ist er wie die Taube, dass wir aufpassen, wie wir leben, weil wir können ihn dämpfen und tschu, er zieht sich zurück. Aber wir können dieses Bild nicht nehmen und sagen, für die Verallgemeinerung des Heiligen Geistes, so ist er immer. Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Als die Jünger beteten im Obergemach, kam nicht auf jedem von ihnen eine Taube. Da entstand ein Brausen, die Städte erschütterte und Feuer kam. Wie ein Gentleman. Petrus predigte bei den Nationen das erste Mal. Und mitten in der Predigt fiel das Feuer. Und Menschen begannen Sprachen zu sprechen. Mitten im Gottesdienst eine Unterbrechung. Wie ein Gentleman. Wenn du guckst, wie der Heilige Geist arbeitet, würdest du alles sagen, aber nicht auf die Idee kommen, er ist ein Gentleman. Du würdest nur auf die Idee kommen, er ist ein Gentleman, wenn du diese Irrlehre glaubst. Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist immer sanft kommt. Warum glaube ich das nicht? Weil es in der Bibel anders steht. Es gibt beides. Aber wir können nicht das eine gegen das andere ausspielen. Aber weißt du, die Berührungen, die ich mit ihm gehabt habe, die mein Leben verändert haben, die waren alles andere als sanft. Die waren sehr powerful. Aber danach begann ein Prozess, die Salbung zu ehren und zu behalten. Und das war wie die Taube. Jetzt kommt es darauf an, wie lebe ich mein Leben? Wovon halte ich Abstand? Wo gebe ich mich hin? Wie rede ich? Wie höre ich? All diese Dinge, die sind wie die Taube. Aber die Begegnungen, wenn Gott etwas in unserem Herzen tut, er durchbohrte ihre Herzen bei der ersten Predigt von Petrus. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass die Herzen mit dem Wort durchbohrt werden, wie ein Gentleman. Weißt du, viele sagen so, weißt du, er klopft an der Tür und er wartet, bis du reinkommst. Ich habe bei vielen erlebt und auch mir selber, das war voll unerwartet, dass er jetzt kommt. Und gar nicht bereit. Aber er kam. Die 120 beteten und warteten auf den Heiligen Geist. Und Petrus wurde gesandt zu diesen Nationen, zu diesem Hauptmann. War das ein Hauptmann? Cornelius. Conny hatte Hunger. Cornelius hatte Hunger. Und joi. Cornelius hatte Hunger. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Egal. Der Heilige Geist kommt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Er ist biblisch und er kommt biblisch. Und der biblische Heilige Geist, der biblische Heilige Geist, den können wir auslöschen. Und mich schockiert das so. Mir geht das die ganze Woche rum. Mich schockiert das so. Wir sind imstande, auszulöschen, spricht die Bibel. Dämpft nicht den Heiligen Geist. Löscht nicht aus den Heiligen Geist. Lasst zu das Wirken des Heiligen Geistes. Warum schreibt er das? Gott muss nicht verteidigt werden. Jesus muss nicht verteidigt werden. Der Einzige, den wir verteidigen müssen, ist der Heilige Geist. Warum glaube ich das? Kannst du Gott auslöschen? Das ist aber lustig. Kannst du Jesus auslöschen? Das hat der Tod selbst versucht. No way! Aber der Heilige Geist, er ist der Einzige, der gedämpft werden kann und ausgelöscht werden kann. Das sagt die Bibel. So, das heißt, wir haben eine hohe Verantwortung gegenüber dem Heiligen Geist. Jesus sagte, als er wegging, es ist gut für euch, dass ich gehe, weil es wird nach mir einer kommen. Jesus machte sie aufmerksam und sagte, passt auf, da kommt jemand. Gebt auf ihn Acht. Er wird euch in die ganze Wahrheit lehren. Wenn wir uns gegen den Heiligen Geist sträuben, wer wird uns in der ganze Wahrheit lehren? Ja, Gott. Gott hat sich entschieden, durch Jesus den Weg frei zu machen für den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist dich in die Wahrheit leitet. Das ist das, was die Bibel sagt. Mehr! Versperr mir nicht die Sicht auf die Salbung. Halleluja. Gutes Bild. Aber weißt du, das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Es ist der Heilige Geist, der uns hineinführt. Und weißt du, wie ich das am Anfang so als Gottesdienstes vorgelesen habe mit Daniel? Er stand da und sein Gesicht sah nicht mehr schön aus. So die Kraft entwich. Weißt du, und viele Christen fragen sich, warum macht der Heilige Geist das so? Und ich hab mitgekriegt, was dahinter steht. Hinter dieser Frage, warum macht Gott das so, steht meistens, ich will nicht, dass Gott das so macht. Ich will, dass Gott das so macht, wie ich das will. Da steht meistens, nicht immer. Manche haben echte Fragen, okay, Herr, warum tust du das? Hier bin ich als Testperson. Gute Fragen. Aber weißt du, manche wollen einfach nur gegen das Wirken gehen, weil sie sagen, das ist in meinem Leben nicht konform. Das passt einfach nicht zu meinem Bild von Gott. Wir haben alle ein Bild von Gott, das überholt werden muss. Jeder von uns. Und da sind wir auf dem Weg. Warum? Wir werden Christus ähnlich, sagt das Wort. So, wir sind in dem Prozess. Wir sind noch nicht da. Ich weiß nicht, ob du schon angekommen bist. Bitte bete für uns. Aber wir sind noch nicht da. Da ist noch so viel, was verändert werden muss in uns, dass wir ihm gleichgestaltet werden. So, Gott ist in Arbeit. So, die Jünger waren mit Jesus 3 Jahre unterwegs und dann sagte Jesus, ihr habt den Vater immer noch nicht erkannt. So, die waren mit Jesus unterwegs und da waren Defizite da, wo sie noch nicht hineingekommen waren, wo Jesus sie haben wollte. Was mir wichtig ist, was ist mir eigentlich wichtig? Dass wir die Predigt mit den erhobenen Händen weitermachen, das ist mir wichtig. Auf jeden Fall, das ist mir wichtig, jetzt kommt's wieder. Dass wir aufpassen gegenüber dem Heiligen Geist. Dass wir aufpassen und sagen, es mag sein, dass wir nicht alles verstehen, aber eins werden wir nicht machen, wir werden nicht weglaufen. Wie die 2 Männer, die um Daniel herumstanden, die nicht verstanden, die noch nicht mal sahen, aber sie liefen weg. Wir werden nicht weglaufen. Und alle Furcht, die in uns ist, legen wir ab und sagen, Herr, wir fürchten doch nicht unseren Lehrer. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Er leitet euch in die ganze Wahrheit. Er wird euch lehren, sagt Jesus. So, das heißt, wenn er uns lehren wird, ist er unser Lehrer. Ist logisch. So, und weißt du, Furcht vor dem Lehrer zu haben, ist immer schlecht. Warum? Weil die Garantie, dass du alles falsch machst, sehr hoch ist und sehr wahrscheinlich. Aber ein guter Lehrer gibt dir das Gefühl, dass du etwas gut machst. Und wenn du einen Fehler machst, wird er dastehen und sagen, weißt du, das war ein Fehler, aus dem wirst du lernen, weil ich bin für dich und du wirst das schaffen. Das ist ein guter Lehrer. Ein schlechter Lehrer, er würde sagen, das wirst du niemals schaffen. Das wirst du niemals versuchen können. Ich sehe das schon, das klappt nicht. Aber ein guter Lehrer wird immer sagen, du wirst es schaffen. Ich bin für dich, ich helfe dir. Wir werden das schaffen. Jeder Lehrling, der eine gute Ausbildung anfängt, der Betrieb möchte, dass du diese Lehre schaffen wirst. Und wenn da gute Ausbilder sind, ist auf deren Herzen, dich dahin zu bringen, dass du das kannst, dass du das erlernst. Weißt du, klar gibt es Ausbilder, vielleicht hast du es auch erlebt, durftest 3 Jahre in der Ausbildung den Hof kehren. Hast die Schule absolviert und was weiß ich, bist jetzt irgendwas geprüfter, staatlich anerkannter Straßenkehrer. So, und weißt du, denkst, Mensch, aber eigentlich habe ich nicht das gelernt, was ich eigentlich lernen sollte. Woran lag das? Es lag an den Ausbildern, die kein Herz für diese Sache hatten. Aber der Heilige Geist hat ein Herz für das, was er tut. Weißt du, er ist dazu gesandt, uns zu leiten, uns zu formen, zu uns zu sprechen. Er ist da, um uns in die ganze Wahrheit zu leiten. Und weißt du, das Ding ist, ich möchte es mal so erklären, um auch nochmal eine Grundlage für die erhobenen Hände zu schaffen, warum das eine geistliche Auswirkung hat. Das ist ganz simpel. Unser Körper ist jetzt für dieses Zeitalter gemacht und geschaffen. Und unser Körper kommt hier zurecht. Mehr oder weniger. Aber wenn es in die Ewigkeit geht, sehen wir, dass unser Körper verwandelt wird. Ein anderer, eine Art von Körper muss her, die für die geistliche Welt geschaffen ist, der dort bestehen kann. So, die Bibel sagt uns ganz klar, dieser Körper ist zeitlich und er wird vergehen. Aber wir werden einen neuen Leib bekommen. Ich liebe es lieber zu sagen, einen verwandelten Leib. Weil manche denken, ich kann schlecht mit meinem Körper umgehen, ich kriege ja eh einen neuen. Der wird verwandelt, sagt die Bibel. Also geh gut mit deinem Körper um. Er wird verwandelt. So, aber weißt du, hier kommt etwas, hier wird etwas sichtbar durch das, dass in den himmlischen Welten, wenn wir dort leben werden, ein anderer Körper sein muss, weil dieser Körper dort keinen Bestand haben wird und kann. Und jetzt verstehe etwas. Wenn du jetzt Kontakt bekommst mit geistlichen Realitäten, ist es genauso, wie wenn du mit deinem Finger in die Steckdose steckst und du merkst, da ist Kraft einer anderen Dimension. Und dein Körper wird da nicht stehen und sagen, nice. Wenn überhaupt, wird er sagen, nice. Dein Körper ist nicht gemacht dafür, dass so viel Volt da durchströmt. Aber weißt du, wenn du jetzt Kontakt bekommst mit der geistlichen Welt wie Daniel, er streckte sich aus, aber dann bekam er Kontakt mit der geistlichen Welt und sein Körper reagierte auf diese Welt. Und das ist normal. Und manche Leute verstehen das nicht und denken, ja, aber können wir nicht ganz cool bleiben? Jedes Knie wird sich beugen vor Gott, da wird keiner stehen und sagen, also ich bleib cool, Kniebeugen finde ich öde. Da wird keine Kraft mehr sein, um das beizubehalten. Du wirst auf die Knie gehen, ob du willst und nicht. Jeder Weltliche, der heute sagt, ich werde meine Knie nicht beugen. Ich sag, wart ab. Du wirst sehen. Das wird klappen. Oh, denkst, Mensch. Und weißt du, das ist so wichtig, dass wir verstehen, es ist immer eine Reaktion da, wenn die geistliche Welt auf einen kommt. Lies die Bibel. Von Anfang an, Engel erschienen und sie fielen zu Boden und sie hatten Angst. Sie dachten, oh, was ist das, was ist passiert? Ich muss sterben, wehe, ich habe den Herrn gesehen. Es war eine Reaktion immer auf das. Es war nicht irgendwie, ein Engel kam vorbei, na, alles klar, Alter. Das undenkbar, undenkbar. Da war eine Dimension, wo du... Und dein Körper hat reagiert auf dieses. Und weißt du, das ist einfach ganz normal. In dieser geistlichen Welt, wir reagieren und diese Welt ist real. Weißt du, es gibt heute, sagen wir, das digitale Zeitalter. Die digitale Welt. Überleg dir einfach nur mal diesen Begriff. Das ist für viele ja normal, digitale Welt. Aber was Tatsache ist, ist, das ist eine andere Welt. Wirklich, warum? Weil Leute denken, das ist real. Sie sagen, ich muss unbedingt bei Facebook sein oder ich muss unbedingt das machen. Wenn ich das nicht habe, dann. Und ich kenne Leute, die haben ihren halben Tag davor verbracht, vor Facebook und vor anderen Dingen. Weil sie denken, das ist real, da habe ich meine Freunde, da schreibe ich. Und die Welt um sie herum ist nicht mehr so real wie die digitale Welt. Du musst einfach nur gucken, dein Verhalten mit deinem Handy und so weiter. Du merkst, da ist eine digitale Welt, in der wir eintauchen. Aber weißt du, wir sind nicht gemacht dafür. Unser Körper, unsere Seele, unser Geist ist nicht gemacht dafür. Das heißt, wenn wir in Welten eintauchen, für die wir nicht gemacht werden, hat das Auswirkungen. Und jetzt kommt aber das Coole. Wir sind versetzt an himmlische Orte. Das heißt, im Geist connectest du jetzt mit der geistlichen Welt. Du brauchst, okay, um das für euch zu erklären. Du brauchst einen PC, um mit der digitalen Welt zu kommunizieren. Du brauchst den Geist in dir, um mit der geistlichen Welt zu kommunizieren. Der Unterschied zu deinem PC ist, was Gott angeht, sind nie Verbindungsstörungen da. Niemals irgendwelche Hänger. Immer die schnellste Verbindung. Und die Verbindung ist so schnell, dass du manchmal nicht nachkommst. Das wünscht sich jeder, der im Internet surft. Aber lass uns doch in der geistlichen Welt surfen. Das ist so viel besser. Dafür sind wir jetzt geschaffen. Als Kinder Gottes ist etwas passiert. Wir sind versetzt aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Jetzt sind wir versetzt. Auch wenn unser Körper noch nicht verwandelt ist, kann unser Geist Kontakt haben mit der geistlichen Welt. Unser Körper hinkt aber ab und zu noch hinterher. Aber das ist nicht schlimm. Also, wir kommen gleich schon auf das Thema, denke ich. Was mir in dem Ganzen einfach wichtig ist, ist, wir müssen nicht immer alles erklären, wie unser jetziger Körper auf die geistliche Welt reagiert. Aber wichtig ist, dass wir connecten. Das ist, was wichtig ist. Egal, wie das für unsere Augen aussieht, wir connecten mit der geistlichen Welt. Und wir wollen einfach mehr davon. So, also, stör dich nicht dran, wenn manche in die Steckdose packen. Sondern sag, mehr her. Das ist ja nur eine kleine Steckdose. Es gibt ja Kraftwerke. Ich meine, das sind ja nur Steckdosen. Aber so ein Kraftwerk, weißt du? Oder sowas. Da musst auch du reagieren. Jemand sagte mal, weißt du, so ein Elektriker, der kann da an Strom anfassen und der wird sagen, ist Strom drauf. Und ein anderer wird anfassen und sagen, wow, Strom. Und dann hat er das so erklärt, manche Christen reagieren extrem auf den Heiligen Geist und manche nicht. Ich denke das nicht. Ich denke einfach nur, es ist nur eine Frage der Power. Lass den Elektriker doch mal an ein Kraftwerk ran. Und zeig mir dann, dass er sagt, ist Strom drauf. Das sind so schöne Hochspannungsleitungen bei uns. Jeder, der vor uns da dran fasst und eine gewisse Verbindung hat, wird reagieren. Das heißt, wenn wir eine Verbindung haben, werden wir reagieren. Steht da eine Verbindung? Ist gut. Wir haben das letzte Mal darüber geredet, dass wir unsere Hände... Ja. Mir fällt ein Video ein, ich wollte es mitbringen, ich habe es vergessen. Diese Woche, ich habe überlegt, was mache ich mit den Händen weiter? Oder mit den Füßen? Nein. Musste ich echt beten. Aber auf jeden Fall war interessant gewesen. Ich habe dann... Gott gibt dir eine Antwort. Ich habe dann gesagt, ja, was mache ich jetzt? Mache ich mit den Händen oder da ist mir noch ein anderes Thema gekommen. Und ich habe dann so gebetet und ich habe dann eine Anfrage von jemanden von einer Gemeinde bekommen und ich wollte mich da einfach erkundigen und habe dann einfach aber aus Versehen bei YouTube oder nee Quatsch, ich habe dann eingegeben was und ich habe mich verschrieben und da kam dann YouTube, hat dann aufgeklickt und habe ich mal rangeklickt und dann war dann irgendwie komische Dinge von religiösen Leuten und dann war dann irgendwie was 38 Jahre lang hob er seine Hand oder seit 38 Jahren oder irgendwie so hebt er seine Hand. Da habe ich gedacht, ui, vielleicht ist das die Antwort. Und da habe ich das Video angeklickt und ich habe gedacht, das gibt's nicht. Da ist ein Typ in Indien und seit über 30 Jahren definitiv hebt er seine rechte Hand und hat die niemals mehr runtergetan. Was ich, ne? Hat jemand das Video gesehen, ne? Hammer. So, und die Hand ist eigentlich abgestorben, sagen die Ärzte, und er kann die auch gar nicht mehr runternehmen. Und dann haben die den interviewt, das ist kein christlicher oder gläubiger oder schon von der anderen Seite her. Ja, auf jeden Fall war seine Hand da oben und er hat dann gesagt, weißt du, am Anfang war das richtig schwer, dann ist die angeschwollen, die Hand. Und das war dann richtig krass und was weiß ich, aber irgendwann ist das alles zurückgegangen und seitdem hat er die Hand über 30 Jahre lang hoch und da wurde Geld für ihn dann gesammelt, weil wow, das ist ja so eine Kult, hat schon Kultstatus da in seinem Dorf und so weiter und hat dann irgendwie buddhistischen oder hinduistischen, was weiß ich, einen Tempel da gebaut und was weiß ich. Und ich habe gedacht, ist es nicht interessant, da ist irgend so ein Typ, ja, der hebt einfach seit 30 Jahren seine Hand und geht damit nicht mehr runter und ist imstande für den Feind einen Tempel zu bauen. Einfach nur dadurch, dass er seine Hand oben hat. Und interessant war, dann haben sie ihn interviewt und er hat gesagt, um eine Erleuchtung zu bekommen, also ich finde das nicht positiv, ja? Um eine Erleuchtung zu bekommen, geht das nicht anders, als einfach diesen Preis zu bezahlen. Und ich habe gedacht, der Feind ist doch ein Feind. Er kopiert diese Dinge und macht diese Dinge, weil er weiß, das hat Auswirkungen. Und ich habe so gedacht, weißt du, und es gibt so viele Christen, Entschuldigung, die sind einfach nur dumm und glauben nicht, dass die Hände heben eine Auswirkung hat. Aber da gibt es so kulte Leute, die einfach wissen, ich mache einfach nur so und das ganze Dorf liegt mir zu Füßen. Und ich habe dann so gedacht, wow, als ich das so gesehen habe, habe ich gesagt, okay, danke Herr für die Antwort. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, alles klar, wir heben jetzt beide Hände und nehmen die nie wieder runter. Das meine ich nicht damit, ja. Das wird kompliziert. Aber weißt du, wir haben so viel Power, wir müssen einmal nur kurz so machen. Das ist wundervoll. Was? Ist gut. Wir hatten das letzte Mal gesprochen über Händeheben im Lobpreis. Ich werde kurz nachher auch nochmal darauf zurückkommen. Aber ich möchte weitergehen und zwar ganz kurz möchte ich ansprechen, die Hände erheben als ein Zeichen der Buße. Werde ich nur ganz kurz ansprechen, dann werden wir zum Kampf und in die Fürbitte gehen. 2. Chronik 6, Vers 29. Was immer dann irgendein Mensch bittet oder fleht oder ein ganzes Volk... Oder dein ganzes Volk Israel, wenn jeder von ihnen eine Plage und ein Schwert zerrennen wird... Und sie ihre Hände ausbreiten zu diesem Haus hin. So höre du es vom Himmel her, deiner Wohnstätte, und vergib. Und gib jedem Einzelnen entsprechend all seinen Wegen, wie du sein Herz erkennst und so weiter. Als Zeichen dieser Umkehr wird hier gesagt, er breite seine Hände aus zu dieser Wohnstätte Gottes und bitte Gott um Hilfe und er wird umkehren, wenn er umkehren will und... Ja, und wenn er Buße tut. Natürlich, weiß ich ganz kurz, um darauf zurückzukommen, manche Gegner sagen in dieser Stelle, ja, aber der Tempel ist ja nicht mehr da, dass wir unsere Hände dahin ausbreiten müssen, wir sind ja der Tempel und so weiter. Diese Stelle wäre sie die einzigste Stelle über Hände heben, dann wäre dieses Argument vielleicht, dass man sagen könnte, okay, aber diese Stelle und dieses Argument schmälern nicht den ganzen Kontext und den Zusammenhang einfach über Hände heben in der Bibel. Aber dass ich das einfach nochmal gesagt habe. Es gefällt mir einfach, dass wir verstehen, wenn wir Buße tun, wenn wir unsere Hände ausbreiten und wir Buße tun und wir kehren um, dann können Dinge in unserem Leben passieren. Jemand sagte mal, das hat mir sehr gut gefallen, Glaube ist wie ein Flugzeug. Er muss sich zu Gott erheben, aber zuerst kommt die Startbahn. Und wenn er beschrieb dann einfach, weißt du, wenn Schutt und Schrott, Sünde auf der Startbahn ist, kann das Flugzeug nicht abheben. Es ist was im Weg zum Abheben. So, unser Part ist, diese Startbahn sauber zu machen und sauber zu halten, dass wir im Glauben abheben können. Und das Umkehr, Umkehr und Buße mit gemeint, Dinge, die wir bereinigen müssen, dass die Startbahn geräumt ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für viele Bereiche unseres Lebens hat man so manchmal das Gefühl, jetzt starten wir nochmal neu in diesem Bereich. Ja, irgendwie, oh, jetzt, ja, da wieder Krankheit und dann müssen manche so neu starten oder manche finanzielle Probleme, wir starten nochmal neu. Aber wenn die Startbahn belegt ist mit Schutt und mit Sünde, kann unser Glaube nicht starten. Und wir heben nicht in richtiger Weise ab. Aber hier ist das Wunderbare, wir können unsere Hände zu Gott erheben und können sagen, Herr, vergib uns für unsere Schuld, vergib uns für das, was einfach diese Startbahn verunreinigt. Weißt du, Gott ist daran interessiert, dass unser Glaube sich zu ihm erhebt. Yay. Einfach nur mal nebenbei. Nimm das einfach. Mach damit. Was? Oder wir machen jetzt damit was, bevor wir weitergehen. Okay, ganz kurz. Vielleicht sind da gerade Dinge auf deiner Startbahn, die liegen. Einfach Sünden, einfach Dinge, die dich einfach hindern, dass dein Glaube einfach vorankommt, dass dein Glaube zu Gott aufsteigt. Vielleicht sind gerade aktuell in dieser Woche Dinge vorgefallen, wo du einfach merkst, dass meine Startbahn verunreinigt. Dann lass uns das einfach kurz machen. Heb deine Hand oder deine Hände und bekenne das einfach vor dem Herrn jetzt. Lass uns einfach ganz kurz, das kannst du laut bekennen, kannst du leise bekennen, wie auch immer. Herr, wir danken dir, dass du uns dafür jetzt vergibst, für das, was wir getan haben, für den Schutt, den wir dort abgeladen haben. Und wir danken dir, dass du mit deinem Blut diese Startbahn jetzt sauber räumst. Und wir danken dir, dass unser Glaube sich jetzt erhebt zu dir. Danke für Freiheit. Halleluja. Amen. Okay, kommen wir zu dem, was ich jetzt eigentlich so vorhatte. Ist Hände heben im Kampf und in der Fürbitte. Psalm 28, Vers 2. Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir rufe, wenn ich meine Hände aufhebe zum Sprachort deines Heiligtums. Psalm 143, Vers 1. Herr, höre mein Gebet, achte auf mein Flehen, antworte mir in deiner Treue, in deiner Gerechtigkeit und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Denn von dir ist kein Lebendiger gerecht, denn der Feind verfolgt meine Seele. Er hat mein Leben zu Boden getreten und zwingt mich im Dunkeln zu sitzen, wie die längst Verstorbenen. Und mein Geist ist verzagt in mir, mein Herz ist erstarrt in meinem Inneren. Und ich gedenke an die längst vergangenen Tage, rufe mir alle deine Taten in Erinnerung und sinne über die Werke deiner Hände. Ich strecke meine Hände aus nach dir. Warum? Meine Seele verlangt nach dir wie ein lechzendes Erdreich. Hier ist interessant, hier ist einfach, dass David sein Herz ausschüttet und einfach von seinen Kämpfen erzählt, die er hat. Und er sagt, weißt du, mein Herz oder meine Seele verlangt nach dir. Es ist wie ein lechzendes Erdreich. Ich strecke meine Hände zu dir aus. Ich will mehr. Ich brauche dich in dieser Situation. Also weißt du, manchmal haben wir Kämpfe. Aber weißt du, wir sagen, Herr, wir brauchen dich in unseren Kämpfen. Wir brauchen dich in unserem Kampf. Davids Flehen beinhaltet, sehen wir auch das Heben der Hände. Ja, auch wenn es in den geistlichen Kampf hineingeht, hat das Auswirkungen. Eine der faszinierendsten Auswirkungen für mich ist, wenn wir gleich lesen. Bevor wir das aber lesen, möchte ich noch aus dem Psalm etwas lesen. Guck dir mal bitte gerade deine Hände an in diesem Augenblick, wenn ich das vorlese. Das ist sehr gut. Gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände geschickt macht zum Kampf, meine Finger zum Krieg. Deine Hände sind eine Gefahr für den Feind. Der Herr ist daran interessiert, deine Hände geschickt zu machen gegenüber dem Feind. Dass du nicht jedes Mal überwältigt wirst vom Feind und dann niederliegst. Es ist jedes Mal dasselbe Spiel. Wenn man Angriff nimmt, ich weiß nicht mehr weiter. Kennst du das? Ja, wem sagst du das, ne? Ja, kenne ich auch. Und es gibt manchmal diese verzweifelten Situationen, weißt du, wo du so, Aber der Herr will unsere Hände stark machen gegen den Feind. Stark machen, dass wir sagen, nein! Der Herr macht unsere Hände stark, unsere Finger geschickt gegenüber dem Feind. Weißt du, wir sind nicht die Art von Gläubigen, die dazu geschaffen sind, weißt du, einfach durchs Leben zu kriechen und zu hoffen, dass irgendwann die Erlösung kommt und wir ins ewige Leben kommen werden. Sondern, weißt du, die Bibel spricht davon, dass wir jetzt schon ewiges Leben haben, dass wir jetzt schon die Ewigkeit im Herzen haben können und dass jetzt schon es so ist, dass der Feind nicht über uns herrschen darf. Die Bibel sagt das ganz klar, der Feind darf nicht über uns herrschen. Jetzt fragst du, ja, aber warum macht er es denn? Das ist eine sehr gute Frage. Die beste Frage, die du mir heute Morgen gestellt hast. Warum macht er das? Genau das ist der Punkt, warum macht er das? Da muss etwas in uns aufsteigen, das sagt, Moment mal, warum macht er das eigentlich? Wenn ich, yay, ja, yay, yay, ja, ja. Ja, ja? Sag's nochmal.
Weil ich meine Hände nicht gebrauche.
Ja, 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 ja. Amen. Wenn wir im Geist verstehen, wir sind nicht Schwanz, sondern das Haupt. Das sagt die Bibel über uns, über unseren Zustand. Wir verstehen, Moment mal, hier läuft etwas schief. Der Herr ist dran, unsere Hände zu... Keine Depression jetzt auf dich. Dass du denkst, ja, es läuft was schief, ja toll, bin ich wieder der Einzige, der es nicht verstanden hat. Alle haben es verstanden, über den Feind zu herrschen, aber ich bin wieder der Trottel der Nation. Das habe ich ja nicht gesagt, sondern ich sage einzig und allein das, dass der Herr deine Hände geschickt machen wird. Er ist dabei gerade aktuell. Das mag sein, dass der Feind gerade auf deiner Nase herumtanzt, aber der Herr wird die Situation ändern. Dass du auf dem Haupt deiner Feinde tanzt. Das ist gut. Der hat dich bestimmt dazu. Das ist gut. Der Herr hat uns bestimmt dazu. Er wird die Situation umkehren. Paulus hat gesagt, Satan wird in Kürze unter euren Füßen zertreten werden. Das sind geistliche Realitäten, die da sind. Weißt du, wir beschweren uns, dass es momentan so aussieht, wie es aussieht. Lass uns darauf freuen, wie es aussehen wird. Weil der Herr das umdrehen wird. Das ist das, was er tun wird. Und er lehrt uns jetzt. Er macht geschickt uns zum Kampf. Das sind Lektionen, die wir lernen. So, deine Hände sind gemacht, wir werden nachher auch biblische Stellen dazu haben, keine Angst. Deine Hände sind dazu gemacht, dass die Krankheit flieht. Deine Hände sind dazu gemacht, dass finanzielle Nöte fliehen werden. Deine Hände sind dazu gemacht, dass Menschen ermutigt werden in Christus. Deine Hände sind dazu gemacht, um Gaben des Heiligen Geistes zu übertragen. Deine Hände sind so viel, mich wundert alleine dieser Punkt, ne? Es wird oftmals über Grundlagen gepredigt, aber eine der Grundlagen ist das Auflegen der Hände. Und für mich zählt das absolut dazu, was der Hebräerbriefschreiber sagt. Er sagt, das Auflegen der Hände zählt zu den Grundlagen. So, wenn wir uns nur mal damit befassen, dass Paulus gesagt hat, manche sagen ja, weißt du, wir haben ja schon alles in Christus, wir brauchen keine Handauflegung, gar nichts mehr. Die Tatsache, dass Paulus sagt, ich will noch mal kommen in was für eine Gemeinde, weiß ich jetzt nicht mehr, in irgendeine von denen im Neuen Testament. Ich will jetzt noch mal in diese Gemeinde, oder ich muss noch mal zu euch kommen, um meine Hände aufzulegen und zu vollenden, was beim ersten Mal nicht gewesen ist. So, da siehst du, dass es Dinge gibt, die waren noch nicht dran. So, und viele verstehen das nicht mehr, diese kostbare Grundlage. Lagen das Auflegen der Hände. Oder Paulus sagt zu seinem Sohn Timotheus, ich habe dir durch Hände aufgelegt, da ist eine Gabe in dir, fach die wieder an. So, das sind plausible Dinge und heute stehen Christen und die kennen die Grundlagen nicht mehr. Und dann diskutieren die über das rum und ich denke, Mann, das sind die Grundlagen, wann kommen wir in die Tiefe hinein? Wenn wir verstehen, was für Auswirkungen das Auflegen der Hände hat. Das ist ja nicht, dass wir uns das ausgesucht haben, sondern das ist, dass Gott das gemacht hat. Und es ist eine Arroganz, dass wir sagen, wir brauchen das alles nicht, ich habe schon alles. Ich bin ja wer in Christus. Das ist ein Teil, was stimmt. Aber der andere Teil ist, dass du nicht der gesamte Leib bist, mein Freund. Oder Freundin. Was sagt der Hand zu dem Fuß? Das beinhaltet, dass wir sehen, Moment mal, wir sind nur ein Teil. Das heißt, wir brauchen einander. Und Gott hat bestimmte Gaben dir gegeben und er hat dir nicht alles gegeben. Das sind Dinge, das sind Grundlagen und manche verstehen das nicht und dann diskutieren sie mir darum und Leute sind verwirrt und ja, der hat gesagt, dass der alles hat und wir brauchen das Auflegen der Hände. Ist mir doch egal, was der gesagt hat, wenn die Bibel was anderes sagt. Und wenn wir das bisher noch nicht in unseren Grundlagen hatten, wird es höchste Zeit. Ich weiß, dass ich immer wieder im Grundlagenkurs darüber predige, aber ich denke, ich könnte jeden Tag darüber predigen, weil das so ein wunderbares Thema ist und wir könnten uns jeden Tag die Hände auflegen, weil es herrlich ist. Und absolut freisetzend. Das ist gut. So, Mose, seine Hände waren genauso wie unsere Hände. Und es ist sehr interessant, 2. Mose 17, diese Story, warum steht diese Story in der Bibel? Mach dir mal Gedanken darüber, ist genial. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und ziehe aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, und jetzt pass auf, gewaltig, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hände sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Doofe Situation. Hände hoch, Sieg, runter, verloren. Sieg, verloren. Sieg, verloren. Ich meine, ich hätte schon ein paar Mal ausprobiert, aber irgendwann hätte ich gedacht, sieht nicht gut aus. Aber krass. Warum steht diese Geschichte in der Bibel? Weil sie uns was sagen will. Paulus hat gesagt, uns ist all das zum Vorbild geschrieben. Also ist die Frage, was ist das für uns für ein Vorbild? Ja. Aber jetzt kommt das Problem. Aber die Hände von Mose wurden schwer. Ich meine, kennst du selber, stehst du im Lobpreis, ne? Denkst du, hebst beide Hände oder wir machen das jetzt mal, heb mal deine Hände und dann merkst du irgendwann, es wird schwer. Und der neben dir sagt, sehr schwer. Ne? Und hier ist interessant, dann lesen wir, Moses Hände wurden schwer. Darauf nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich drauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Den ganzen Tag hat er seine Hände hochgehalten. Und hier ist aber interessant, weißt du, die Bibel sagt, er konnte es nicht alleine, er brauchte Hilfe. Er brauchte Hilfe dafür. Es gibt Aktivitäten gegenüber dem Feind, wo wir Hilfe brauchen von unseren Geschwistern. Wo da Mauern sind oder Festungen des Feindes sind und Gott das so eingerichtet hat, dass du es nicht alleine schaffen wirst. Er hat die Gemeinde dafür bestimmt, dass wir zusammen gegen den Feind vorgehen können. Er hat gesagt, die Gemeinde wird, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Er hat nicht gesagt, die Pforten der Hölle werden den einzelnen Gläubigen nicht überwältigen. Gott hat das so eingerichtet. Und viele denken, ich brauche die Gemeinde nicht. Du brauchst sie. Warum? Zusammenzustehen. In guten und in schlechten Zeiten. Das ist nicht nur in der Ehe so, sondern auch in der Gemeinde. Wir haben gute, wir haben schlechte Zeiten, aber wir stehen zusammen gegen den Feind. Wir brauchen die Hilfe unserer Geschwister in vielen Situationen, wo wir sagen, bete damit, ich schaffe das einfach nicht allein. Da ist irgendwie eine Power und ich kriege das nicht alleine hin. Ich habe manchmal so Kämpfe gehabt und ich habe da versucht, alleine durchzugehen und gebetet und dies und das. Und dann weiß ich irgendwann, weil ich so gedacht habe, musst du doch hinkriegen irgendwie. Ja, da so beten gegen ein paar Angriffe ist doch irgendwie kein Ding. So, da war so ein Ding gewesen, habe ich gedacht, Mensch, das ist irgendwie, ist das nicht so easy. Und dann habe ich dann einfach in einem Leitertreff einfach gesagt, du könnt ihr da einfach mal mit für mich beten. Ich verstehe das nicht, das sind schon ganz andere Dinge, die ich unter die Füße gekriegt habe. Und hier ist irgendwie so ein Angriff vom Feind und der ärgert mich. Und irgendwie krieg's nicht hin. Und das war so kraftvoll, dass da Leute dann für mich gebetet haben und ich gemerkt habe, in kürzester Zeit war das Ding erledigt. Und weißt du, so sind manche Angriffe, wir denken, dann kommen wir irgendwie allein durch, aber wir brauchen die Menschen, die uns die Hände stützen und sagen, wir heben die Hände mit dir hoch. Es gefällt mir einfach an diesem Beispiel hier. So, und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Da sprach der Herr zu Mose: Schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. So gewaltig. Hier passierte ein Ding und Gott sagte dem Mose, schreib es auf, dass Josua es hört. Josua sollte der Nachfolger werden. Hier steht noch gar nichts von Nachfolger drin oder vorher. Manche denken, das kommt erst im 5. Mose dann zum Vorschein, dass Josua danach Nachfolger wird. Und Gott machte das schon ganz... Und Gott machte das schon vorher klar. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Kriegsbanner. Das ist ein Name Gottes. Der Herr ist mein, wir kennen Jahwe, Jahwe Shalom und so weiter. Hier steht, der Herr ist mein Kriegsbanner. Das ist so gewaltig. Da sind Kämpfe in diesem Tal, das ist so ein ausgedehltes Talgrund gewesen, Rephidim. Rephidim bedeutet sowas wie Ausbreitungen. Sondern es war wahrscheinlich der letzte Lagerplatz der Israeliten vor Ort, vor dem Sinai. Und hier findet dieser Kampf statt gegen diesen Feind. Und weißt du, der Feind macht Überstunden. Er will Probleme verursachen in unserer Familie, auf unseren Arbeitsplätzen, in der Gemeinde, in den Finanzen, in unseren Emotionen, in unserem geistlichen Zustand, was auch immer. Aber weißt du, was ist die Antwort auf unsere Kämpfe? Was hat das mit unseren Händen zu tun? Ja, das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir verstehen, weißt du, die Hände erhoben, also den Blick auf ihn, bedeutet immer Sieg. Als das Volk angegriffen wurde von Schlangen, richtete Mose eine Schlange auf und das Volk hatte nur eines, richte deinen Blick auf diese Schlange. Und jeder, der den Blick auf diese Schlange richtete, wurde nicht getötet, überlebte. Alle anderen, die beschäftigt waren mit diesen dicken, großen Problemen, die starben. Und weißt du, das weiß der Feind, wenn wir nur auf unsere Probleme schauen, nur auf die Dinge, die nicht gut laufen. Weißt du, das macht die Welt andauernd. Du brauchst ja nur mal die Nachrichten anzugucken. Das sind selten irgendwie positive Dinge, dass du danach die Nachrichten siehst und sagst, Halleluja, es läuft richtig gut auf der Welt. Ich meine, ich bin so ermutigt, ich kann kaum abwarten, morgen die nächsten Nachrichten zu sehen. Sondern in den Nachrichten wirst du sehen, dass da Ängste geschürt werden, Misstrauen geschürt werden und so weiter. So, ein Journalist sagte mal, mit guten Nachrichten verdiene ich kein Geld. So, das ist nicht ausgelegt, dass du danach ermutigt bist. Das ist ein Trend, der da ist, so, den wir da verstehen müssen. So, Hände oben, Sieg. Hände unten, Niederlage. In so vielen Bereichen. Probleme im Computer, Hände hoch. Probleme mit Selbstbefriedigung, Hände hoch. Fang an, Gott zu preisen, kannst nichts Dummes mehr machen mit deinen Händen. Halt die Hände nicht in der Niederlage. Halte sie in Sieg. Paulus sagte zu Timotheus, 1. Timotheus 2, Vers 8, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben. Hier wird etwas beschrieben, und er sagte, ich will, dass ihr an jedem Ort betet. Und jetzt steht, indem, wie sollen sie beten? Mit erhobenen Händen. So, hier ist einfach nur, es geht nicht darum, dürfen jetzt nur Männer beten oder was. Worauf ich hinaus will, ist einfach, es geht um die Tatsache, bete wie, indem du deine Hände erhebst. Warum? Weil, wie wir später mitbekommen werden, das Auswirkungen in der geistlichen Welt hat. Das ist nicht nur im Alten Testament, das siehst du auch im Neuen Testament. So, diejenigen, die in Fürbitte gehen wollen, lerne deine Hände mehr zu erheben. Psalm 8, Vers 2. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf den Himmel. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, wegen deiner Bedränger und zum Schweigen zu bringen, den Feind, dem Rachgierigen. Ich lese es nochmal vor. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet. Das ist wichtig, weil genau das ist, was da steht. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, wegen deiner Bedrängung. Und zum Schweigen zu bringen, den Feind und den Rachgierigen. Hier lesen wir, du hast Macht gegründet. Jetzt zitiert Jesus den Vers in Matthäus und da sagt er, als die Hohepriester und die Schriftgelehrten sich ein bisschen aufregten, dass die ganzen Kinder schrien, Hosianna dem Sohn Davids, da kamen sie, waren ein bisschen angenervt. Und die sprachen dann zu Jesus, hörst du, was sie sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und hier ist der Unterschied. Im Psalm steht, was der Psalmist sagt, ist, du hast Macht gegründet. Aber Jesus sagt, du hast Lob gegründet.
Und hier ist ein gewaltiger Unterschied. Und das, deswegen ist es wichtig, das zu lesen. In der Elberfelder steht, du hast Macht gegründet im Alten Testament. Aber Jesus sagt, du hast Lob gegründet. Und manche haben dann gedacht, das ist ein Widerspruch. Also muss ja an beiden Stellen Lob stehen. Das ist kein Widerspruch. Weißt du, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Lobpreis ist die Macht Gottes. Deswegen habe ich eben gesagt, lass uns da die Elberfelder lesen, um das mehr zu verstehen. Das ist nicht einfach nur ein bisschen Lob, sondern es steht, er hat Macht gegründet. Und dann sagt Jesus, er hat Lob gegründet. Das bedeutet, Lobpreis ist Macht. Das ist nicht einfach nur, wir singen Liedchen für Gott, sondern da ist Macht gegenüber dem Feind. Also, und dann geht's weiter, um deine Bedränger willen und dem um zu Schweigen zu bringen, dem Feind und dem Rachgierigen. Also der Feind soll zum Schweigen gebracht werden. Das bedeutet, jemand oder etwas an dem Vorankommen zu hindern. So, wie kannst du das machen? Jada. Preise ihn. Da ist Macht, was in deinem Mund ist und was hinausgeht, wenn wir Gott preisen. Macht gegründet in dem Lob. Jai. So, wir haben Probleme, Sorgen, Ängste, Zweifel, Mutlosigkeit. Was machen wir? Wir preisen ihn. Warum? Weil der Macht ist gegenüber diesen Mächten. Das ist wichtig. Deswegen, das ist eine Facette. Es gibt verschiedene Facetten des Lobpreises. Und für viele Christen gibt es eigentlich, die haben nur eine Facette im Sinn, nämlich wir preisen Gott, weil er gut ist und wegen seiner Größe, deswegen preisen wir ihn. Es gibt mehrere Facetten des Lobpreises. Und eine weitere Facette von dem, ist nicht mein Thema, die Facetten des Lobpreises, aber einfach mal, damit du das schon mal gehört hast, wenn du es noch nicht gehört hast. Diese weitere Facette ist Kampf gegenüber dem Feind. Lies doch mal die Psalmen. Das waren Lieder, das war das Gesangsbuch der Gemeinde damals gewesen. So, und dann kannst du mal lesen in den Psalmen, wie oft gegen den Feind da gegangen wird. Wo gesagt wird, der Rachgierige wird zum Schweigen gebracht werden und so weiter. Warum singen die das? Weil da Macht ist, weil sie verstanden haben, der Teufel hört zu. Hast du manchmal Psalme gelesen, wo David Gott preist und dann, und wehe du und was weiß ich und geht gegen den Feind und dann preist er wieder Gott. Was ist da passiert? Er hat geistlichen Kampf im Lobpreis geführt. Das ist nicht irgendwie nett geschrieben, sondern das sind Dinge, die passiert sind, die haben die ausgelebt. Deswegen lesen wir das in den Worten. Das ist so immens und so wichtig. Ich find's gewaltig, Judah, du bist die Verheißung über Judah. Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand, deine Hand wird, deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Weißt du, was passiert, wenn du deine Hände hebst? Deine Hand ist auf dem Nacken dieser Feinde. Warum glaube ich das? Weil ich weiß, was Judah bedeutet. Judah steht für Lobpreis. Das heißt, wir lesen hier, Lobpreis, du bist, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf den Feinden deiner Nacken sein. Was passiert durch Lobpreis? Unsere Hand wird auf dem Nacken unserer Feinde sein. Da ist geistlicher Krieg, der passiert. Weißt du, das hat nicht aufgehört mit Mose, dass er seine Hände hob und das war einfach nur eine nette Story und was sollen wir denn schon damit anfangen? Das ist ein prophetisches Bild für uns heute, dass wir verstehen, wir heben unsere Hände im Lobpreis und wir richten den Feind. Ich hatte mal Ärger mit zwei religiösen Leuten auf einem Seminar. Wir haben gesungen, im Lobpreis richten wir den Feind. Da waren zwei Leute, die haben einen zu viel gekriegt. Da sind die auf mich los. Susi und Jemaina waren da, aber das hat nicht ausgereicht. Ne? Die sind richtig auf mich los, die waren richtig sauer. Wie konnte ich sowas singen? Und da habe ich nur eine Bibelstelle genannt. Ja, manche Leute denken, haben sie schon mal in der Bibel gelesen? Das sind Grundlagen des Lobpreises. Und ich denke mir, wie machen die denn Lobpreis, wenn die nicht verstehen, was eigentlich Lobpreis alles bedeutet? Er ist der Löwe von Juda. So, das sind so gewaltige Dinge, das ist so wichtig. Und weißt du, dich werden deine Brüder preisen, deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Von dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. So, Judah steht für Lobpreis. Lobpreis ist zum einen dazu da, um Gott zu verherrlichen und zum anderen vertreibt es den Feind. Echter Lobpreis vertreibt den Feind. Und echter Lobpreis, Religiöse hassen das. Amen. Wir haben ja schon hier miterlebt in der Gemeinde. Leute haben sich verirrt. Damals noch, als draußen noch stand Baptisten, haben sich Leute verirrt und kamen hierher Und vorne, das erste Lied wurde angestimmt, die sind rausgelaufen. Und wir haben gedacht, es ging noch gar nicht mal los. Aber weißt du, da kommen Dinge, warum passiert das so? Wenn du nette Liedchen singst, ach, da singen wir doch alle mit. Das ist doch schön, singen wir doch alle mit. Aber weißt du, wenn du verstehst, Moment mal, jetzt kommt gerade ein kriegerischer Akt. Das, was wir gemacht haben, fand ich so stark, als wir da, ich weiß nicht, minutenlang oder war ganz schön lang, in die Hände geklatscht haben, das war so toll. Und ich habe so das Gefühl gehabt, das könnte man den ganzen Gottesdienst jetzt so machen. Und du hast gemerkt, da ist so etwas Kraftvolles passiert. So, und weißt du, das ist so ein Test. Solche Situationen sind Tests. Wenn du da stehst und denkst, singen wir jetzt oder klatschen wir? Du denkst, was machen wir hier? Verstehst du? Aber wenn du merkst, hier passiert was. Hier wird was freigesetzt. Hier ist etwas, was wir tun im Geist. Weißt du, wie es dir ging? Aber am Anfang denkst du, hast du vielleicht so gedacht, okay. Dann hast du gedacht, wow. Das war, aha. Und vielleicht konntest du das nicht erklären, aber vielleicht ging es dir so, dass du gedacht hast, irgendwas passiert. Ich weiß nicht was, aber ist gut. Und vielleicht hast du aber auch gedacht, ich mache einfach mit. Aber ist gut, weil du bist nicht weggelaufen. Und weißt du, das ist doch der Punkt. Weißt du, manchmal kriegen wir nicht mit, was passiert. Aber das ist auch nicht schlimm. Bleib in seiner Gegenwart. Weißt du, manche von uns haben vielleicht noch nicht so die Reaktionen in die geistliche Welt hinein oder merken nicht oder sehen nicht oder hören nicht. Aber weißt du, das alles ist ja gar nicht schlimm. Weil wenn du diese Zeugnisse hörst, was passiert bei Menschen, ist das deine Verheißung. Wie wunderbar ist das? Ist doch gewaltig. Ist doch schön. Amen! Danke an den jungen Welten hier. Ich brauchte gerade eine Ermutigung. Ja, ich. Denkst du, ist das eine geistliche Sache? Ja, klar. Ich formuliere es mal so. Lobpreis ist ein zweischneidiges Schwert. Wir preisen Gott und der Feind wird gerichtet. Allein die Tatsache, dass der Feind angebetet werden will, ist für ihn ein Schlag ins Gesicht, wenn wir Gott anbeten. Allein nur das. Also, es ist gut. So, guck mal, und wir haben noch sogar Zeit, dass ich noch weitermachen kann, oder? Zu einem. Jetzt hätte ich sagen können, wir machen jetzt im Lobpreis das, was wir jetzt gehört haben, aber weil wir das schon gemacht haben, ist das so gut, dass wir weitergehen können. Ich möchte jetzt zu dem Thema kommen: Hände heben zum Segnen. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant, das gefällt mir sehr gut. Guck mal, die erste Stelle, die ich anführen möchte, ist folgende, und zwar über Jesus. Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Gewaltig, oder? Er hob seine Hände auf und segnete sie. Und dann wurde er in den Himmel aufgehoben. Das ist so gewaltig. Jesus segnet mit seinen erhobenen Händen, seine Jünger. Um das etwas tiefer zu verstehen, nochmal, das verstehst du sonst nicht. Jesus segnete seine Jünger mit erhobenen Händen. Um das tiefer zu verstehen, lese ich weiter. 2. Chronik 6,12. Und er trat vor dem Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde und Israels. Israel! 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 In Reichenbach ist gerade aktuell ein Israelfest. Zu 70 Jahre bestehen. Komm, wir beten, wir segnen schnell.
Jetzt fallen mir alle möglichen Proklamationen ein. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zu mir, das ist die falsche. Welche segnen wir Israel nochmal? Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir.
Sei für dich. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen. Genau, sehr gut. Und er breitete seine Hände aus. Denn Salomo hatte ein ehrendes Podium machen und mitten in den Hof stellen lassen. 5 Ellen lang und 5 Ellen breit und 3 Ellen hoch. Darauf trat er. Und fiel auf seine Knie angesichts der ganzen Gemeinde Israels. Und er breitete seine Hände zum Himmel aus. So. Er stand, breitete seine Hände aus, fiel auf seine Knie und breitete seine Hände aus. Steht da. Und sprach, O Herr, was will ich damit sagen? Warum sagst du dann, stand da, ich will damit sagen, auch wenn du kniest, kannst du die Hände heben. Wir wollen ja biblisch sein, ja. Und es gibt, und sprach, O Herr, du Gott Israels, was willst du denn? Es gibt keinen Gott, der dir gleich wäre, weder im Himmel noch auf Erden, der du den Bund und die Gnade bewahrst, deinen Knechten, die mit ihren ganzen Herzen vor dir wandeln. 1. Könige 8, 54. Und es geschah, als Salomo dieses Gebet und Flehen vor dem Herrn vollendet hatte. Du weißt, manche Dinge stehen in Chronik und manche in Könige parallel. Nicht, dass du verwundert bist. Dieses ganze Gebet und Flehen vor den Herrn vollendet hatte, da stand er auf von seinem Platz vor dem Altar des Herrn, wo er gekniet hatte, seine Hände zum Himmel ausgebreitet. Und er trat hin und segnete die ganze Gemeinde mit lauter Stimme und sprach. Das hebräische Wort für, für segnen, Barak, das beinhaltet folgende Gedanken. Jemanden die Hände, jemanden zu segnen, aber mit so verlängerten Armen. Also seine Arme verlängern oder ausstrecken. Weißt du, wie weit du deine Hände im Geist ausstrecken kannst? Puh. Ganz weit. Seine Hände verlängern, ausstrecken. Das bedeutet dieses Segnen. Das ist einfach ein Akt, nicht einfach,
sei gesegnet. Ich spüre überhaupt nichts.
Sei gesegnet. Segen drückt sich aus. Für viele ist einfach nur, oh, ich segne dich. Ich saß einmal in einer Veranstaltung, ein Theaterstück war da. Ich weiß auch nicht, wie ich da reingeraten bin. Auf jeden Fall war ich da. Und da saß ein Mädel neben mir. Und dann sollten wir uns was wünschen. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was sie mich gewünscht hat. Was weiß ich nicht. Ich war ein paar Monate bekehrt und habe einfach gedacht, das Beste, was ich dir wünschen kannst, ist der Segen Gottes. Also schaute ich ihr tief in die Augen und sagte zu ihr, ich wünsche dir Gottes Segen. Die hat sich nicht mehr eingekriegt. Die hat sich nicht mehr eingekriegt. Wow, danke. Was? Wow. Ich habe nur gedacht, hä? Was macht die für einen Aufstand? Heute wüsste ich ja, was das für Auswirkungen hat. Damals habe ich gedacht, die soll sich beruhigen, das ist ein Theaterstück. Ich dachte, das ist ja peinlich, Leute gucken schon. Danke, ja. Vor Gottes Segen, ja. Aber weißt du, der Segen Gottes hat eine Kraft. Warum segnen wir Israel? Der Segen Gottes hat eine Auswirkung. Fluch hat eine Auswirkung.
Segen hat eine Auswirkung. Gesegnet soll sein dein Backdruck. Gesegnet sein soll dein Heim. Was bedeutet das? Da passiert etwas. Da ist was im Gange. Segen ist nicht nur einfach nett. Sei gesegnet, Mensch. Sondern, ja, verstehst du, das ist das, wir legen den Segen auf die Menschen. Das ist eine Auswirkung. Das ist so wichtig. Jetzt könnte ich über Segen reden. Jesus sagte, segnet das Haus, wo ihr einkehrt. Und wenn der Segen dort nicht gewollt ist, kommt dieser Segen zu euch zurück. Das heißt, dieser Segen ist nicht einfach nur ein Ausspruch, sondern das ist etwas, mit dem man arbeiten kann. Da ist etwas, was passiert, was Auswirkungen hat. Eine geistliche Realität. So, wenn hier steht, er segnete sie oder Salomo segnete das Volk, dann passierte da etwas. Die waren begierig damals auf den Segen. Heutzutage ist ja kaum jemand noch begierig auf den Segen. Kaum jemand rennt und sagt, segne mich. Das hat sehr nachgelassen. Aber dann sie wissen, ich brauche den Segen, segne mich. Die Söhne waren im Streit. Wer bekommt den Segen? Wer bekommt den besseren Segen? Ich will das Erstgeburtsrecht haben. Warum? Weil ich den Segen bekomme von meinem Vater.
Ja, und?
Dieser Segen von meinem Vater bestimmt mein ganzes zukünftiges Leben. Das war für die klar. Wir sehen heute Auswirkungen von Vätern, die Fluch über das Leben ihrer Kinder gebracht haben, dass das ganze Leben lang ihrer Kinder andauert. Da kannst du sehen, wie kraftvoll Fluch ist. Aber ich sag dir was, Segen ist noch kraftvoller. Noch kraftvoller. Das ist wunderbar, aber wir sind ja beim Hände verlängern. Also er erhob seine Hände entgegen in der Fürbitte um an. Amen. So die Hände, interessant, guck mal, der hatte die Hände in der Gegenwart Gottes und dann legte er sie auf das Volk. Das ist interessant. Der Gegenwart Gottes dann. Und das ist für mich so. Jesus segnete sie und hob im Himmel, wie im Himmel, so auf Erden. Wow. Das ist so herrlich, das ist so wunderbar. Wir sind zum Segnen berufen. Du darfst segnen, das ist was Kostbares. Das ist nicht einfach nur, hey, sei gesegnet. Ich liebe das bei WhatsApp, mindestens einmal in der Nachricht erhobene Hände reinzumachen. Ich finde das cool. Das haben die nur wegen uns gemacht. Und jedes Mal, wenn ich so eine Nachricht abschicke, dann sage ich mir, oh, Halleluja, ich habe so dafür gebetet die ganze Woche. Endlich regnet's. Weißt du warum? Ich habe Rasen gesät. Ja, ist im Flur da noch Fenster auf im Treppenhaus? Wir sind sehr für Let It Rain. Amen. Gestern bin ich aufgestanden und habe gedacht, oh, es riecht doch schon nach Regen. Meine Frau sagt, nein, heute darf es nicht regnen. Die Mimal Abschlussfeier. Und morgen bin ich aufgewacht und ich sagte zu meiner Frau, Schatzi, heute sieht der Himmel schöner aus wie gestern. Ich sage, wird es regnen? Bitte guck nochmal auf deine Wetter-App. Ich glaube nicht an Wetter-App, aber manchmal sage ich, Schatzi, guck mal auf deine Wetter-App. Was steht da? Und jetzt regnet es, Halleluja, das ist so gut. Weißt du, dass wenn du, ich schweife mal kurz ab, ne? Aber wenn du Rasen sähst, ne? Du bist angewiesen auf Regen, du bist angewiesen auf Wasser. Und es ist so interessant, es gibt Stellen auf meiner Wiese, die sieht super aus, die sieht richtig toll aus. Und dann gibt es aber Stellen, wo ich denke, ich gucke jeden Tag hin, jeden Tag, morgens und abends und manchmal sogar mittags gehe ich hin, wenn man die Kinder halt abholt oder was. Und dann gucke ich und dann sehe ich immer noch Samen und sage, die sind noch nicht aufgegangen. Das gibt's nicht. Und weißt du, manchmal ist das so, weißt du, wir spüren, da ist der Regen Gottes oder das sind Dinge und wir gehen noch nicht richtig auf. Und dann sehen wir rechts und links, wie Leute aufgehen in seiner Gegenwart. Deine Zeit wird kommen. Der Regen Gottes kommt und fällt. Ich segne dich. Ich segne dich mit dem Regen Gottes. Ich segne dich. Oh. Mit dem Regen Gottes. Ich segne dich. Mit dem Regen Gottes. Ich segne dich mit dem Regen Gottes. Halleluja. Ich segne dich mit dem Regen Gottes. Ich segne dich mit dem Regen Gottes. Amen. So, wenn wir unsere Hände erheben, wenn wir segnen, das hat Auswirkungen. Guck mal, interessant. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Schwachen aber werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Guck mal, ich lese es nochmal vor. Das ist so, Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Sie werden Schwachen die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Ja, und beten. Und segnen. Hier steht in dieser Stelle, sie werden den Schwachen die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Interessant, oder? Wir glauben manchmal, wir müssen die Hände auflegen und ganz lang beten, oder? Wir müssen nur die Hände auflegen. Halleluja! Gewaltig! Gewaltig! Nicht jeder erlaubt in der Welt, dass du für ihn beten kannst. Aber es ist ja kein Problem, hinzugehen, einfach zu sagen, hey, einfach während du das machst, sagst du, oh, Halleluja, Jesus, jetzt war ich da. Oh, danke schön, irgendwas und legst einfach Hände auf. Sie werden Schwachen die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. So, das Wunderbare ist, ja. Du, ist das nicht wunderbar? Gott hat das so perfekt ein. Nur die Hände auflegen, da ist Kraft, da ist Segnung. Nur die Hände auflegen. Du hast noch nicht mal gebetet, du hast noch nicht mal proklamiert. Da ist so eine Kraft im Reich Gottes durch das Auflegen der Hände. Sie werden die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Hatte eine Begegnung mal, zum Glück war meine Frau mit dabei. Und da war eine erwachsene, gestandene Frau, mit der wir sprachen. Einfach ein Gespräch. Ging um eines unserer Kinder, einfach ein Gespräch. In einer Einrichtung, einfach ganz normal. Und das Gespräch war zu Ende und diese Frau kam auf mich zu, Philipp, kannst du mal kommen? Ne, und kam, ja, und dann hat sie so geredet und, oh, danke, dass Sie hier waren und, oh, danke, weißt du, danke. Und die hatten die ganze Zeit, ne, die hatte so, ne, zum Glück war meine Frau dabei, ne, und die ganze Zeit und, oh, das ist so schön, dass Sie, Herr Enz, das ist so schön. Und ich habe so gedacht, was ist das, was macht die? Und die war wie so weggetreten, weißt du? Und ich habe so gedacht, naja, und weißt du, dann habe ich gelesen, dass Leute versucht haben, Jesus nur anzurühren. Es könnte sein, dass Leute den Drang haben, dich anzufassen. Dann weißt du, das ist vom Herrn. Ich möchte dazu sagen, nicht dazu gehört nicht sexuelle Belästigung. Dann leg auch Hände auf. Du darfst dich wehren. Aber was ich meine ist, weißt du, wenn du einfach merkst, es ist eine geistliche Sache, dass sie immer wieder auf deine Schulter oder bei der Verabschiedung oder irgendwie, und du merkst immer wieder, das meine ich damit. Das ist eine Sache. Weißt du, nicht irgendwie, du merkst, das ist jetzt unangenehm. Sowas, ich betone das deshalb auch, weil tatsächlich ich sowas auch schon mal erlebt habe. Nicht ich persönlich, aber da war eine Gemeinde, und da war ein Typ gewesen und er hat die Frauen sexuell wirklich belästigt, indem er sie wirklich betatscht hat und irgendwie, ich segne dich und will für dich beten und so ein Quatsch, ja. Und deswegen sage ich das, also sowas nicht, wenn das passiert, dann mach ihn platt. Weil das Coole ist ja, weißt du, dass der Geist ja in dir wohnt und dann musst du nur mal so machen. Don't touch me. Ja, ich habe ein Video gesehen, da predigte ein Mann Gottes und da kam ein anderer und der wollte ihn immer berühren. Und der hat dann zu ihm gesagt, fass mich nicht an. Ne? Und der Mann wollte ihn aber immer anfassen und hat immer gemerkt, da kam Kraft. Da hat er immer, was ist das, war ein Weltlicher, ne? Was ist das? Und er sagt, fass mich nicht an, ne? Da ist Kraft. Da wollte er wieder für ihn beten, ne? Und er, was ist das? Ich sagte, das ist Gottes Kraft, jetzt fass mich nicht an, ich will dich einfach nur segnen. Und dann kam er wieder auf ihn zu, was ist das? Und dann war er da so, ne? Und dann, das ist die Kraft Gottes. Was passiert hier?
das ist so herrlich, ne? wenn weltliche kommen in den Kontakt kommen mit der geistlichen Welt. Das ist diese Steckdose. Was passiert hier? Okay, also, ne? Ich möchte das nur erwähnen. Es kann sein, das wird aber wirst merken, das ist nicht unangenehm. Das Leute und dann immer, da wirst du merken, dann segnest du sie einfach. Es wird gut. Ich bekam als kleiner Junge ein Spielzeug, die hießen damals so Glühwürmchen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und da war so ein Ding und da hast du das in die Lampe gestellt. Damals hatten wir noch diese Lampen gehabt. Die findest du heute noch kaum. Und die waren mit diesem großen Bogen und da hast du wie so eine Ablage gehabt, weißt du. Die waren so rund und dann gingen die nochmal so rein, wie so ein Kreis. Und da haben wir unsere Glühwürmchen hingestellt, unter dem Licht aufleuchten lassen. Und dann konntest du das Licht ausmachen und haben die geleuchtet. Aber das Ding war, irgendwann waren die ausgeleuchtet und haben sie nicht mehr geleuchtet. Da waren in der Dunkelheit, war es dunkel mit den Dingern. Und dann musstest du wieder das Licht anmachen und die aufladen. So, das war ganz interessant als Kind. Und weißt du, ich denke, unsere Hände brauchen Licht. Dass wir sie aufladen in der Gegenwart Gottes. Und so sehe ich das. Weißt du? Und in der Gegenwart laden wir etwas auf, da passiert etwas, weißt du, wird etwas aufgeladen und da kommt ein Leuchten einfach. Hiob 11, Vers 13, wenn du dein Herz fest ausrichtest, zu ihm deine Hände ausstreckst, wenn Unrecht an deinen Händen ist, so entferne es und lass in deinen Zelten nichts Böses wohnen. Hier ist es interessant, wenn du dein Herz fest ausrichtest, zu ihm deine Hände ausstreckst, wenn Unrecht an deinen Händen ist, so entferne es. Es ist interessant, hier redet in Hiob, sie streckt deine Hände aus zu Gott, aber wenn Unrecht da ist, entferne es. Und dann wieder. Warum? Weil das stört. Das stört. Das stört. Warum stört das? Wenn ich dieses Glühwürmchen genommen hätte und hätte ein Tuch darüber gemacht und in die Lampe gestellt, hätte es nichts gebracht. Ja, aber es steht doch im Licht. Aber es ist verdeckt. Sünde verdeckt. So, wir denken auf uns, wir wollen doch dies, wir wollen doch das, wir wollen doch jenes. Sünde verdeckt. Und wir laden nicht richtig auf. Das ist wichtig, dass wir verstehen, wir reißen die Sünde ab, wir bereinigen die Startbahn. Wir tun alles dafür, dass wir in die Gegenwart kommen können und diese Dinge passieren und wir merken, oh, jetzt treten wir ein. In die Gegenwart Gottes. Jetzt passieren diese Dinge. Jetzt kommen diese Dinge in Existenz. Ich werde jetzt Schluss machen. Ich werde das Thema heute wieder nicht zu Ende bringen. Aber bis hierhin erstmal. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, der Heilige Geist will uns helfen, Schmutz in unserem Leben zu entfernen. Warum? Damit wir mehr auftanken können. Damit wir mehr gefüllt werden können. Weißt du, viele denken irgendwie, weißt du, ich muss das und das mehr machen, damit ich noch besser dastehe, damit dies noch besser ist, damit das noch besser ist. Weißt du, es geht einzig allein darum, Gott will uns noch mehr segnen. Viele denken irgendwie, wir sind ja genug gesegnet, es geht ja nicht nur um uns. Die Nationen werden sehen, wie gesegnet sein Volk ist. Wenn wir uns mit Segen beschäftigen, gibt es eine spannende Stelle, mir fällt jetzt aber nicht ein, aber es gibt sie, wo steht, dass die Nationen sehen sollen, wie gesegnet wir sind. Und dass sie dadurch Gott verherrlichen werden. So, und jetzt gibt es Christen, die sagen, ja, wir brauchen keinen Segen mehr, wir sind dir genug gesegnet. Was für ein Quatsch. Wenn wir wissen, dass Segen eine Ausbreitung ist, dass um uns herum Menschen das mitbekommen, dass es Gott gibt, dann werden wir sagen, Herr, segne mich mehr. Weil dieser Segen ja auch nicht dazu da ist, nur um ihn in dir gebunkert zu lassen, sondern er wird nach außen treten. Er wird überfließen. Also werden wir sagen, Herr, mehr für uns, mehr durch uns. Aber es geht nicht darum, Herr, segne mich mehr, mich mehr, mich mehr und es gießt sich nirgendwo aus oder es wird nirgendwo sichtbar. Das ist das Falsche. Aber das richtige Segnen hat immer mit Überfluss zu tun und immer, dass Menschen durch uns gesegnet werden. Immer. Neulich war ich in Reichenbach einen Döner kaufen. Meine Tochter isst jetzt auch Döner. Amen, wir sind das ist so gesegnet. Wir sind so gesegnet. Das ist der Segen Gottes. Meine Tochter isst Döner. Ich hätte schon vor Wochen das Zeugnis erzählen sollen. Auf jeden Fall. Das war diese Woche erst. Oder letzte. Letzte Woche. Diese Woche. Ist auch egal. Auf jeden Fall waren wir dann in diesem Dönerladen. Ich war noch nie da gewesen. Und wir haben, ja, komm, geh dahin. Und ich liebe das, in Dönerläden zu gehen, wo ich einfach merke, hier ist Gegenwart Gottes, hier ist es leicht. So, und dann passieren mir immer wieder diese Dinge, wie auch da in dem Laden. Und die sehen dann wie folgt aus. So, ich gehe dann hin und genau, wir wollen dies haben, das haben, und irgendwann fängt der Betreiber an, über sein Leben zu sprechen. So. Und er fängt an zu sprechen und sagt, ja, über meinen Laden und mir ist dies passiert und das passiert und was weiß ich. Und dann erkundige ich mich, wie läuft der Laden jetzt und wie ist es so und so weiter und dies und das. Und was ich liebe, ist ganz zum Schluss das Trinkgeld zu geben. Das ist herrlich. Ich bin nicht der Einzige, der das tut. Ich war mal in einer Gemeinde gewesen und ist 500 Kilometer von hier entfernt. Und da war ich in einem Geschäft und gab dort Trinkgeld. Und da rannte der Besitzer mir nach und fragte mich, gehören Sie zu der und der Gemeinde? Warum? Weil er sagte, in der Gemeinde geben die immer gutes Trinkgeld. Gehören Sie dazu? Sind Sie auch gläubig? Wow. So, also gebe ich immer gutes Trinkgeld und dann lebe ich, auch in diesem Dönerladen war es dann wieder. Ich sagte, der Rest ist für Sie. Das ist zu viel. Ich sagte, nein! Das ist für Sie. Das ist gut so. Und weißt du, das ist so wunderbar, wenn die Leute merken, sie werden gesegnet. Segen ist mehr als einfach nur, ach, ich segne das hier einfach. Sondern Segen drückt sich aus. Und dann fangen die Leute an zu reden über ihr Geschäft und dies und du hast Gebetsanliegen und das ist so herrlich. Aber die wissen, da ist etwas, was mehr ist als einfach nur Worte. So Segen drückt sich immer wieder aus und ist dazu da, um es weiterzugeben. Also wenn du sagst, Herr, segne mich mehr, ist das nicht falsch. Weil manche betonen das so und sagen, wir sind genug gesegnet, hört auf für uns zu beten, wir segnen für die anderen. Jesus hat gesagt, segne das Haus, wenn es nicht gesegnet sein will, kommt das zu dir zurück. Und nicht, du hast ja eh schon genug, brauchst du nicht. Ich frage mich manchmal, wo manche Leute ihre Ideen hernehmen. Weil sie nicht wissen, was Segen ist. Und sie denken, wir haben schon zu viel gesegnet, es geht ja nicht nur um mich und dies, also hier und dies. Segen ist doch nie dazu da gewesen oder ausgerichtet, dass es nur um mich geht. Warum sollte Gott etwas erfinden, was egoistisch macht? Warum sollte Gott sagen, ich erfinde Segen, aber Vorsicht. Zu viel ist nicht gut. Das ist doch Quatsch, denk doch mal darüber nach. Wenn du dir überzeugt, stopp. Wenn du der Überzeugung bist, dass du sagst, ich habe so viel, ich brauche nichts mehr, ist das auch in Ordnung, wenn du es mir gibst? Dann ist mir das egal. Aber Stefan, warum machst du das jetzt? Einfach anreizend zu guten Werken. Was meinst du damit? Na, dass du mich segnest. Also, diese Woche wird eine wundervolle Woche für dich sein, weil du wirst merken, dass du mit deinen Händen nicht nur essen kannst. Du wirst merken, dass du mit deinen Händen, vielleicht wird der Herr dich auf Ideen bringen, wo du deine Hände platzieren sollst. Und du wirst merken, dass Auswirkungen stattfinden werden durch deine Hände. Warum? Weil das eine Einrichtung Gottes ist. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Sie werden sich wohlbefinden. Halleluja. Danke, Herr, für unsere Hände. Herr, du hast unsere Hände dazu bestimmt, ein Segen zu sein. Herr, so stehen wir heute Morgen vor dir oder sitzen heute Morgen vor dir oder liegen heute Morgen vor dir, wie auch immer. Herr, wir heben unsere Hände und wir sagen, Herr, segne uns. Segne uns für die kommende Woche. Und ich möchte dich segnen heute Morgen. Ich segne dich für die kommende Woche. Ich segne dich, dass es übersprudelnd ist. Ich segne dich, dass der Heilige Geist durch dich mehr wirken kann. Ich segne dich, dass du übernatürlich, natürlich diese Woche leben wirst. Ich segne dich, dass du in die Dimensionen hineinkommen wirst, die der Herr für dich geplant hat. Ja. Ich segne dich. Ich segne dich diese Woche, dass du das, 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 das
das erleben wirst, was der Herr vorbereitet hat, dass du diese Woche erleben sollst. Dass die Wege gesegnet sind und alles auch. Ich segne dich. Sei gesegnet. Sei gesegnet. Sei gesegnet. Sei gesegnet. Ich segne dich mit Überfluss in allen Bereichen deines Lebens. Der Herr ist ein guter Gott, der überfließend gibt. Überfließend in allen Bereichen deines Lebens. Wie Paulus schrieb, ich glaube in Philemon, ich will, dass es dir gut geht in allen Bereichen. Dass du dich wohlbefindest. Ich segne dich. Ich segne dich, dass deine Kammern von Most überfließen. Ich segne dich. Halleluja. Ich suche gerade schnell die Stelle. Ich hoffe, ich finde sie. Dein Eingang soll gesegnet sein und dein Ausgang soll gesegnet sein. Halleluja. Hier steht's. Ah, sorry, war Johannes. Johannes hat geschrieben. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlergeht. So, ich segne dich jetzt damit. Ich segne dich, mein Liebster, meine Liebste, ich segne dich in allen Dingen mit Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht, im Namen Jesus Christus. Halleluja. Empfange heute Morgen den Segen Gottes. Amen.